Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, die heutige Predigt im Kopf habe ich vor ein paar Wochen diese Werbung der Swisscom für einige ihrer Produkte an Plakatwänden gesehen. Da fehlt etwas. Firewall. Update. Und interessanterweise, diese beiden Plakate habe ich ausgerechnet vor der Strafanstalt Böschwies in Regensdorf entdeckt. Sicherheitslücken sollten da geschlossen werden. Ja, manchmal gibt es so Zufälle. Ausgerechnet vor einem Gefängnis mit einem Hochsicherheitstrakt. Und wir dürfen nur hoffen, dass es dort keine Sicherheitslücken gibt. Wir haben es ja schon vor vielen Jahren einmal erlebt, als Walter Stürm, bekannt als Ausbrecherkönig, unerkannt getürmt ist aus diesem Gefängnis und in seiner Zelle wurde folgende Mitteilung gefunden: Ich bin Ostereier suchen gegangen. Überhaupt entdecke ich am Straßenrand immer wieder unglaubliche Dinge. Zum Beispiel gegenüber dem Theater am Neumarkt. Das Rätsellösung, daneben dran ist eine Galerie, also nicht, aber trotzdem. Jetzt aber ernsthaft, Szenenwechsel. Ich lese euch eine dramatische Geschichte aus Apostelgeschichte 16. Das Thema ist fehlende Verse in der Bibel. Noch ganz kurz, auch diese Bibel habe ich entdeckt auf einem Klavier im Hotel, wo wir Ferien gemacht haben. Und die Seiten wurden so liebevoll gefaltet, dass hier das Herz mitten in der Bibel ist. Also, das freut mich. Ja gut. Zum Text. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten: Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen wollen oder übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser denn auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Aber gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder zu Boden. Wenn er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten ihm, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Noch die letzten zwei Verse. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ er sich und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Zu diesem Text habe ich eine ganz persönliche Beziehung. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Das war vor 56 Jahren der Auslöser, dass ich Jesus als meinen Erlöser und Herrn angenommen habe. Aber darüber möchte ich heute nicht sprechen. Das Thema geht in eine ganz andere Richtung. Fehlende Verse in der Bibel. Ja, gibt es tatsächlich Lücken in der Bibel? Frage an euch, ist es euch nicht auch schon so gegangen, dass ihr gedacht habt, ich wäre eigentlich froh, wenn über dieses oder jenes Thema mehr in der Bibel stehen würde? Zum Beispiel Erwählung. Was tut Gott? Was ist mein Teil? Oder Heilsgewissheit. Oder Entrückung vor, während, nach der Trübsalszeit oder gar nicht. Und so weiter. Fragen, die vielleicht offen bleiben. Fragen, die wir selber beantworten können, wenn wir ernsthaft forschen. Es gibt solche Themen. Oder Paulus, lieber Paulus, hättest du nicht etwas mehr sagen können, etwas genauer schreiben können im Bereich Geistesgaben, was das Vollkommene tatsächlich ist? So in dem Sinne, dass es ein für alle Mal klar ist, gibt es heute noch alle Geistesgaben oder nicht? Fehlende Verse in der Bibel. Vieles bleibt offen. Nochmals, vieles können wir erforschen. Das gestern. Wer unter euch das ganze 16. Kapitel durchgelesen hat, merkt, es fängt an mit einer Vision. Paulus bekommt einen neuen Mitarbeiter, Timotheus. Er wird sein treuer Freund, er begleitet ihn. Es werden immer mehr Gemeinden gegründet und im Glauben gefestet, in Vers 5. Dann hat er den Herzenswunsch, endlich nach Europa zu gehen. Aber der Heilige Geist hat die Türen geschlossen. Und dann zwei Verse später vernimmt er diesen Ruf, komm herüber nach Europa. Und das ist ein ganz gewaltiger Schritt, darum seid ihr, bin ich hier. Weil Paulus nach Europa gegangen ist. Und sie sind sofort gezogen, Paulus und Silas, und kommen nach Philippi. Das ist ja das eine Vision, eine Sicht zu haben. Aber es ist etwas anderes, trifft das ein. Und tatsächlich, aus einer Gebetsstätte am Fluss entsteht eine Gemeinde. Die erste europäische Frau, Lydia, kommt zum lebendigen Glauben an Jesus und sie wird getauft. Weitere kommen dazu, auch Männer. Die Gemeinde wächst und sie versammeln sich im Hause der Lydia. Gott segnet, gibt sichtbares Gedeihen. Danke fürs Gestern. Danke für das, was ich alles schon mit dir erlebt habe. Wer kennt nicht solche Zeiten? Da läuft im Glauben alles wie am Schnürchen. Gebete werden erhört, Begegnungen gelingen. Man gibt dem Nächsten seinen Glauben weiter und der versteht. Oder was auch immer. Halleluja-Zeiten. Weit offene Türe, kein Widerstand, geebnete Wege und so könnte es doch immer weitergehen. Und niemand hätte etwas dagegen. Vom Segen von gestern, was ich erlebt habe, zum Segen, was ich morgen erlebt habe. Aber leider ist da kein Automatismus. Denn der Feind Gottes, der Teufel, hat etwas dagegen. Er ist der Durcheinanderbringer. Und immer, wenn das Reich Gottes gebaut wird, innerhalb der Gemeinde oder außerhalb, tritt der Feind Gottes auf, um zu zerstören. Man sagt ja im Volksmund, wenn eine Kirche gebaut wird, baut der Feind daneben eine Kegelbahn. Das gestern, aber es bleibt nicht stehen. Und genau da hat unser Text eingesetzt. Jetzt ist das heute. Finsternis, Nacht. Die beiden, Paulus und Silas, sitzen im Gefängnis. Und das ist die erste Strategie. Eine Strategie des Unterwanderns. Falsche Freundschaft, falsche Allianz. Da ist diese junge Frau von einem Wahrsagegeist besessen. Eigentlich ein Pythongeist. Python war der Drache, der als Wächter des berühmten Orakels von Delphi am Fuß des Parnass hauste. Das ist griechische Mythologie. Die Sklavin Pythia, eigentlich im Kleinformat, aber sehr, sehr gewinnbringend. Und dann die Aussagen der Frau. Sie redet von Gott und dass diese Männer den richtigen Weg zeigen. Hundertprozentig wahr, dass dieser Gott redet. Doch woher hat sie dieses Zeugnis? Nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Teufel selber. Und Paulus hätte nie das Zeugnis eines Dämonen angenommen. Und so, weil er weiß, wenn man den kleinen Finger gibt, dann nimmt der Feind die ganze Hand. Autorität des Paulus, der Geist muss ausfahren. Stellt euch folgende Schlagzeile vor. Paulus und die Wahrsagerin sagen dasselbe. Was für eine unheilige Allianz. Denn Verehrung Gottes durch Dämonen ist letztlich Blasphemie des Allerhöchsten. Trotz Wahrheit 100% Lüge, weil sie einem anderen Gott dient. Das ist die Taktik. Allianzen schmieden, unterwandern. Schon im Garten Eden sagte der Feind, sollte Gott gesagt haben. Und heute ist das viel perfider. Sollte es Gott, sollte es die Bibel so meinen. Paulus treibt diesen Geist aus, er schafft reinen Tisch. Ein Sieg im Namen Jesu ist errungen. Und wenn diese Taktik nicht weiterführt oder scheitert, greift der Feind Gottes, wie hier in dieser Geschichte, zu einer zweiten mächtigen Waffe: Verleumdung und Konfrontation. Konfrontation beginnt oft mit einer Verleugnung. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Verleumdung, wenn Tatsachen ins Gegenteil verkehrt werden. Wir leben heute mit diesen Nachrichten, so auch hier. Schaut, was die Männer sagen, wie sie sie anklagen. Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Das alte Klischee, schon damals, die Juden sind an allem schuld. Paulus war zwar Sohn frommer Juden, aber er hat von seinem Vater das römische Bürgerrecht geerbt. Dazu kommen bestechliche Richter, dann wird der Mob auf die Seite gezogen und der Mob, der will immer Blut sehen und dann ist ein ungerechtfertigtes, brutales Urteil, viele Schläge. Man sagt, es seien 39 gewesen, 40 wegen einem, mit dem Rutenbüschel. Übrigens, Rutenbüschel heißt auf gut Deutsch Faschismus. Das geht zusammen. Und so sitzen sie im Gefängnis. Blutiger Rücken, Füße im Block, grausame Schmerzen. Es ist kalt, dunkel, feucht, unbeweglich, Stunde um Stunde, keine Hoffnung. Banges Fragen, was kommt morgen? Da sind doch fehlende Verse. Paulus, wieso hast du dich denn nicht gewehrt? Du hast doch das immer so gemacht. Bei der Freilassung dann wehrst du dich auch. Und dann haben sie plötzlich Angst bekommen. Die Prätoren und haben dich mit aus der Stadt führen. Was ist der Grund dafür, dass du einfach so 39 Schläge einkassierst? Fragen über Fragen. Oder du, Lukas, du bist ja dabei gewesen. Du bist ja Arzt. Du kennst doch den Paulus. Hast nichts aufgeschrieben? Sag mal, hat der Paulus einen Hang zu Selbstkasteiung? Eine hoffnungslose, ausweglose Situation. Wie konnte Gott das zulassen? Wie großartig war doch das Missionswerk in Gang gekommen? Wie wunderbar hatte doch alles angefangen. Danke Gott für allen Segen. Und jetzt scheint alles vorbei. Ist etwas falsch gelaufen? Ja, haben wir Gott vielleicht falsch verstanden? Ist Sünde in meinem Leben? Fragen über Fragen. So stelle ich mir das vor. Und dann wieder die Schmerzen, die Angst vor dem nächsten Tag. Eine schlaflose Nacht steht bevor. Fehlende Verse. Wie muss der Feind triumphiert haben, als die Karriere dieser hingegebenen Knechte Gottes so abrupt beendet wurde? Dazu kommt die Angst der jungen Gemeinde in Philippi. Wer soll denen jetzt schauen? Es scheint, als hätte er ganze Arbeit geleistet. Doch er hat sich zu früh gefreut, wie es immer sein muss. Auch bei der Kreuzigung ging nach zwei Nächten plötzlich das Licht auf. Unauslöschlich, unwiderstehlich. Jesus ist auferstanden. Seit Ostern ist alles anders. Und auch bei Paulus und Silas verkehrt sich die Niederlage, die Lüge, die Schmerzen allens ins Gegenteil. Das Morgen. Gott greift ein. Wir haben den Text gelesen. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Aber gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Da liegen wahrscheinlich 6 bis 12 Stunden dazwischen. Und die Bibel berichtet scheinbar nahtlos vom einen zum anderen. Die entscheidenden Stunden für das Morgen, die Bibel sagt nichts darüber. Denn in dieser Nacht fallen die Entscheidungen für morgen. Ein Kommentator schreibt Folgendes. Jeder kann singen, wenn sich die Gefängnistüren öffnen und er freigelassen wird. Ich glaube, dass Paulus wahrscheinlich ein Solo hätte singen müssen, wenn ich an Silas Stelle gewesen wäre. Doch er erkannte die Herrlichkeit und Größe des Geistes, der sich über alle Schwierigkeiten erhebt. Und ich nehme an, ich spreche im Namen von euch allen. Also wenn wir Silas gewesen wären, Paulus hätte wahrhaftig ein Solo singen müssen. Da fehlen doch schon wieder Verse. Lieber Lukas, du warst ja dabei, wenigstens in Philippi. Hättest du als Arzt nicht schreiben können, was in dieser Zeit im Herzen von Paulus und Silas geschehen ist? Du verstehst doch etwas von der menschlichen Psyche. Du kennst ja den Paulus. Kann der einfach so grauenhafte Schmerzen wegstecken und Gott von ganzem Herzen loben? Oder, liebe Paulus, was ist in dir vorgegangen? Hättest du nicht wenigstens im Brief an die Philipper etwas schreiben können, wie du das Unrecht, die Schmerzen, die Ungewissheit, die Angst überwunden hast in dieser kurzen und doch so langen Zeit? Da fehlen doch Verse. Da fehlt doch eine Ermutigung. Da wird kein Ausweg angedeutet, nichts. Das könnte doch vielen helfen, die in einer ähnlichen Situation stecken. Wie ist Paulus da rausgekommen? Nein, da steht nichts. stets nur, aber um Mitternacht beteten Paulus und Silas und das nicht gerade leise. Sie preisen Gott mit ihren Lobliedern. So laut, dass es die Gefangenen hören. Genau so ist die Bibel. Jesus, Anfänger und Vollender des Glaubens. Seht, die Bibel sagt da nichts. Aber ich weiß eines aus diesem Text. Der Gefängniswärter, der hat die Angst, dass alle abgehauen sind. Aber ich denke, die Loblieder waren so gewaltig, dass die zugehört haben und lieber im Gefängnis geblieben sind, als abzuhauen. Drei Dinge aus diesem Text. Gott ist da. Er war da in der Zelle. Paulus und Silas beten. Wenn Gott nicht in der Zelle wäre, würden sie nicht beten. Wenn sie nicht wüssten, dass Gott hört, würden sie nicht beten. Aber Gott ist da. Und er gibt kein 7-Punkte-Programm, macht das, das und das und dann geht es dir wieder besser. Nein, Gott war da, mittendrin. Und seine Herrlichkeit hat diese Zelle ausgefüllt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und antwortest mir und gibst meiner Seele große Kraft. Das heißt, die Umstände haben sich nicht geändert, aber im Herzen haben sie Kraft bekommen. Ganz wichtig für uns alle. Sie versinken nicht in Selbstanklage, Selbstverurteilung. Wie konnten wir nur so dumm sein? Nein, Gottes Geist wirkt in dieser unmöglichen Situation Gottes Lob. Die Gefangenen hören Gottes Lob. In der dunkelsten Stunde um Mitternacht. Menschlich gesehen ein Unding, aber in der Kraft der Seele, die Gott gibt, ist dieser Lobpreis möglich. Das ist der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Sind die Schmerzen nun plötzlich weg? Nein. Aber Gottes Wort ist in ihren Herzen. Sind sie frei? Nein, aber Gottes Lob ist in ihren Herzen. Hat das etwas geändert an ihrer misslichen Lage? Nein, aber Gottes Lob ist in ihren Herzen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Gott antwortet auf vielfältige Weise. Er ist da. In seiner Allmacht, mitten im Hochsicherheitstrakt. Er sitzt im Regimente, sagt Luther. Kriegsgeschrei ließen die Mauern Jerichos einstürzen. Und das Lob um Mitternacht beantwortet Gott mit einem Erdbeben. Mit der Bekehrung des Kerkermeisters und seinem ganzen Haus, mit deren Taufe, mit Linderung der Schmerzen, mit einem schlechten Gewissen der Stadtverantwortlichen. Und dann sind Paulus und Silas schon wieder unterwegs. Keine 24 Stunden. Da müsste man 3 Filme darüber drehen. Seht, es ist oft ein geistliches Prinzip, das einer scheinbar größten Niederlage, einem scheinbaren Ende, plötzlich Gottes Eingreifen und Segen folgt. Nämlich so, wie nur Gott es kann, damit ihm allein alle Ehre dient. Aber auf der anderen Seite, die Nacht zwischen gestern und morgen kann lang sein, sehr lange sein. Das geht nicht auf die Schnelle. Aber Gott ist da. Den größten Triumphen des Glaubens gehen oft die größten Krisen, die stärksten Kämpfe, die perfidesten Angriffe des Feindes voraus. Nicht im Sinne einer Gesetzmäßigkeit, sondern weil Gott immer das letzte Wort behält. Es geht nicht um mich, es geht um ihn, um Jesus, unseren Herrn, um den dreieinigen Gott. Ich komme zum Schluss. Nein, in der Bibel fehlen keine Verse. Warum? Weil Jesus immer da ist. Weil er immer gegenwärtig ist. Da fehlt nichts. Es gibt sie, dunkle Stunden. Es gibt sie, dunkle Tage. Vielleicht Monate. Vielleicht Jahre. Jeder von uns erlebt solche Zeiten. Aber Jesus ist da. Ich wiederhole mich, er ist Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat den Anfang deines Glaubenslebens und das Ende in seiner Hand. Vielleicht bist du jetzt gerade unterwegs mit Jesus und es ist dunkel, finster, du hast Schmerzen, hast Ungerechtigkeit erlebt, bist verletzt worden, alles scheint ausweglos, du bist wie gelähmt. Und nach Gottes Lob, Lia hat es schon angetönt, ist dir überhaupt nicht zumute. Aber wisse eines, Gott ist da. Das ist ganz wichtig. Du sitzt nicht in einem Loch. Du bist unterwegs. Unsere Tochter Damaris hat mich darauf aufmerksam gemacht, im Psalm 23. Und ob ich schon, was, wanderte im finstern Tal. Es heißt dort nicht, und ob ich schon hocke im finstern Tal, sondern wandere unterwegs. Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Vertraue ihm, bitte ihn. Und ich bin überzeugt, er wird dir und mir Loblieder in der Nacht schenken, die deine Seele stärken und die vielleicht dann im Morgen auch dein Nächster hört. Aber gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie preisen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Amen.